Ich zitiere aus dem ersten Kapitel des neuen Buches von Rafik Shami. Das Schönste für mich ist, meinem Vater damit eine Liebeserklärung zu machen, dessen Paradies in den Büchern verborgen lag. Zitat Ende. Wenn du erzählst, erblüht die Wüste, so heißt das neue Buch von Rafik Shami. Es ist aber nicht nur eine Liebeserklärung an seinen Vater, auch an seine Mutter, es ist auch eine Liebeserklärung an die hohe Kunst der mündlichen Geschichtenerzähler, der Kaffeehauserzähler. Guten Tag, Rafik Shami.
Guten Tag.
Sie haben einen wahren Schatz gehoben, einen unendlich kostbaren Schatz. Das erläutern Sie auch im ersten Kapitel Ihres Buchs mit dem Titel Das große Geschenk oder wie man unverhofft zu Geschichten kommt. Wie sind Sie zu diesen Geschichten gekommen?
Mein Vater liebte Bücher sehr und er war Mittelstand Bäcker, der hatte drei Bäckereien und er war wohlhabend einigermaßen und hatte eine einzige Hobby, eine einzige Leidenschaft, Bücher. Und er hat immer bei Antiquariaten, die kannten ihn inzwischen nach 30, 40 Jahren, und die hoben die schönen Bücher für ihn. Und er kam immer wieder bei denen vorbei und kaufte Bücher, Erstdrucke, ledergebunden, Handschriften. Und das variiert von Lyrik über theologische Texte, zum Beispiel die berühmten Reden des Kirchenlehrers Johannes Damascenus oder Johannes Goldenen Mundes. Das hatte er in Malula aufgehoben. Malula war sein Herz. Das ist das aramäische christliche Dorf in den Bergen, 60 Kilometer nördlich von Damaskus. Dort sah sie alle geschützt. Er hat sich aber geirrt, denn Malula ist ein strategischer Punkt, um den die Islamisten und die Regierung gekämpft haben. Und eine Rakete traf unser Wohnzimmer, eine Mini-Rakete nennt man das, Brandrakete nennt man das. Das ganze Zimmer ging in Flammen auf, darunter die Bibliothek. Und die Nachbarschaft eilte zu Hilfe und die haben dann mit Wassereimer immer die Kette gebildet und die haben alles gelöscht. Davor hatte meine Schwester Summer einen Albtraum, in dem mein Vater in Flammen steht und Bücher aus den Flammen rauswirft, an die 6 Bücher. Und die hat gesagt, sie hat Angst um die Bibliothek, ob sie mir das schickt. Und dann habe ich gesagt, ich komme mit meinen Büchern nicht so ran, denn also ich habe auch mehrere tausend Bände. Also. Dann habe ich mich gekümmert darum, ob Orient-Institute oder Institute mit einer arabischen Fakultät Bücher nehmen. Die hatten alle überfüllte Lager. Und dann reagierte die Universität Leiden in Holland sehr positiv. Das ist eine sehr spezialisierte Universität. Und da bat ich meine Schwester, dass sie mir 5, 6 Exemplare schickt. Sie schickte 6 Exemplare, die habe ich nach Holland weitergeschickt, bis auf ein Band. Der fiel mir auf. Und das ist der Titel, den Sie genannt haben, wenn du erzählst, erblüht die Wüste. Das war unauffälliger Band, kein besonderer Schmuck oder sowas. Die anderen waren Lyrik, die waren arabische Prosa, alles mögliche, Theologie, Satire. Dann brannte die Bibliothek, wie gesagt, das waren durch Zufall diese 5 Bücher. So kam ich zu diesem Buch.
Und was ist das für ein Buch, dieser Schatz, wenn du erzählst, erblüht die Wüste? Welches Buch konnte da gerettet werden und gelangte in Ihre Hände?
Das ist ein ganz merkwürdiges Buch und der Autor blieb anonym, der Kopist hat das auch erwähnt. Die ersten Seiten waren zerrüttet, durch den Zahn der Zeit zerbissen. Das ist ein Autor, den ich gelernt habe zu lieben und zu schätzen. Er ist im 19. Jahrhundert erhobenen Hauptes als Autor aufgetreten, ohne Europäer nachzuahmen. Sie müssen wissen, wir hatten lange Jahrhunderte Kolonialherrschaft von Großbritannien und Frankreich, mal 100, mal mehrere hundert Jahre in Algerien, mal weniger im Libanon und Syrien. Aber die militärische Erscheinungsform des Kolonialismus ist sehr schnell zu erkennen. Schlimm ist die Kolonialisierung des Kopfes. So waren viele Intellektuelle total fasziniert von Großbritannien und Frankreich, von den französischen Erzählern und von den englischen Erzählern und ahmten sie diese nach. Das heißt, eine ganze Generation sind zu Zwergen von Hemingway, von Balzac, von Thomas Mann, von Franz Kafka sogar, in dem düsteren Prag mit dem hellen Orient also zusammen zu machen. Und dieser Autor lehnt es ab. Dieser Autor wollte Scheherazade als Lehrerin und Arabisch erzählen, nicht Nachahmung von Europäern. Und das hat mich sehr fasziniert. Das hat mich sehr fasziniert. Das ist eine Rahmenhandlung, wie bei 1001 Nacht. Und dann hängen Lampignon oder wie Mosaiksteinchen, wie diese Titel des Buches auch so, Mosaikfliesen sieht man auf dem Titel. Und das ist die uralte Erzähltradition der arabischen Völker also.
Sie haben den Vergleich bereits erwähnt, 1001 Nacht, Scheherazade. Und doch ist das unterschiedlich, denn der Kaffeehauserzähler Karam erzählt nicht alleine, er demokratisiert das Erzählen.
Sicher, der hatte ja voraussehende, der Erzähler hatte utopische Vorstellung, dass er allein kann 1000 Nächten erzählen, aber er wollte, dass alle, die Jasmin lieben und sie aus der Depression rausholen, wir kommen noch darauf vielleicht zu sprechen, dass sie alle erzählen, und er bot das an, niemand muss, aber wer will, der kann erzählen. Und er hat die Themen aus dem Regenbogen des Lebens, Gauner und ihre Widersacher, Gastfreundschaft und Geiz, immer gegensätzliche Themen, ne? Mut und Feigheit, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Und immer verkündete das am Vorabend, kündigte das an, und wer will, der kann erzählen, niemand muss, aber alle müssen zuhören. Und das hat geklappt. Da kamen Leute aus allen Ecken, Hebammen, Lehrer, Schuster, Textilwarenhändler, und erzählten dann.
Und Jasmin, die Königstochter, Sie erwähnten sie bereits, die liegt in Depressionen, schwer krank da nieder. Um sie geht es. Sie soll aus ihrer Depression gerettet werden.
Sie hat sich schuldig gefühlt, obwohl sie nicht schuldig war, dass ihre Mutter ermordet wurde. Und das ist eine schwere Schuld, also in ihrem Herzen. Die lag da, unwillig zu leben, unwillig zurück zum Leben zu kommen. Und die wollte gar nichts mehr, die wollte eigentlich nicht leben. Und ihr Vater brachte ihr Ärzte, Zauberer, Theologen, Dichter, Maler. Die hat sich nicht bewegt. Mit Rezepten, mit Medikamenten, mit Weihrauch, die hat überhaupt nicht reagiert. Und dann kam der Märchenerzähler, und nach mehreren gescheiterten Versuchen willigte sie ein, zuzuhören. Am Anfang saß sie wie unbeteiligt. Eine Nacht, zwei Nächte, und dann fing sie an zu lachen und fing an zu weinen, je nach Stimmung, je nach Dramatik der Geschichte. Und somit kam sie langsam ins Leben. Und da sagte er auch, wenn man die Wirkung der Worte, diese zauberhafte Wirkung der Worte, können die Seele heilen. Ein Psychologe, der nicht zuhört, der ist ein Gauner eigentlich. Zuhören und erzählen, das heilt. Und sogar rettet Leben, wie wir wissen bei Scheherazade, solange sie erzählte, hat der König sie nicht ermordet, bis sie 1001 Frau gerettet hat. Bei uns im arabischen Raum 1001 heißt unendlich, nicht 1001 mathematisch zu nehmen. Also. Und damit hatte er die ganze Bevölkerung beteiligt. Das hatte Jasmin geholfen, wie wir wissen, im Verlauf der Geschichte.
Sie haben sehr lange gebraucht, an diesem Werk gearbeitet, um es zu übersetzen. Es wirkt unheimlich aktuell. Wenn man es liest, ist es eine Sprache, die wirklich unsere Sprache ist. Wie haben Sie das gemacht?
Die Texte sind Perlen, aber die sind ein bisschen veraltet. Ein bisschen, manchmal auch viel veraltet. Manche waren aus dem 9. Jahrhundert, manche waren aus dem 11. Jahrhundert. Diese gesammelte Perlen. Und manch eine Geschichte hat einen goldenen Kern. Nur mit einer wahnsinnig langweiligen Einleitung. Lob und Hymnen auf den Herrscher, Lob, Hymnen auf die Vorfahren in der Sippe, in der eigenen Sippe. Das brauchen wir nicht heute. Also direkt bitte das Thema, und dann habe ich die Geschichte genommen und in meiner Sprache, in unserer Sprache übersetzt. Und da habe ich eine These damals, als junger Autor habe ich gemerkt, ein Übersetzer eigentlich, der vom Chinesischen ins Deutsche überträgt, ich will nicht sagen von anderen Jahrhunderten, muss die Geschichte neu erzählen. Wenn sie eins zu eins erzählt, ist es bei fremden Kulturen kaum verständlich, bei fremden Jahrhunderten kaum verständlich. Wenn sie in den Pyramiden Texte gefunden haben, die noch nie erzählt wurden seitdem, die waren stocksteif und irgendwie andere Moral haben sie vorgetragen. Erzählen sie mehrere Jahrhunderte, dann schleift sich das. Und dann verstehen wir, dass die Scheherazade ist bis heute noch verständlich. Also, weil die Jahrhunderte lang erzählt wurden. Das war meine Aufgabe 5 Jahre lang.
10 Nächte, das ist der Handlungsrahmen. Sie sagten schon, jedes Kapitel hat ein Gegensatzpaar. Es gibt auch das Gegensatzpaar Aberglaube und Vernunft zum Beispiel, das auftaucht. Und da taucht Religion eher auf, wie Religion missbraucht wird, von Quacksalbern, Geldschneidern, auch zum sexuellen Missbrauch gibt es eine Geschichte. Der Glauben ist oft Aberglauben und kommt in der 6. Nacht im Kapitel über den Aberglauben und seinen Todfeind, die Vernunft, nicht gut weg.
Der Glaube hat mit dem Aberglaube nichts zu tun, das ist erstmal. Zweitens, es gibt auch ein gefährliches Aberglaube, das ist der Aberglaube unserer Tage. Wenn man an Bitcoin und Mitcoin und was weiß ich glaubt, und dann verliert man sein ganzes Vermögen. Es geht nicht nur um religiöse Sachen, aber es gibt auch Missbrauch des Glaubens, um Geld zu machen. Und wenn Sie hören, dass der Vizebischof von Bratislava, also in Slowakien, mit dem Flugzeug um die Hauptstadt geflogen ist, um Corona abzuwehren mit einem Stück Stoff, mit dem Blut Jesu Christi. Das ist in unseren Tagen. Was macht der Mann hier? Was macht der Mann? Also, das ist doch Aberglaube, das ist nicht mehr Glaube. Ich glaube, ich bin gläubig, das gebe ich ganz offen zu, aber ich glaube nicht an diesen Brumborien und an diesen Scharlatanen da. Also.
Das heißt, das Buch ist auch ein Buch über den Glauben. Allein, das ist ja ein Mosaik aus einem Kloster, das hier auf der Titelseite, auf dem Cover ist. Und es gibt auch Sätze wie Gott ist klar wie die Sonne oder weiter Gott ist wie der Wein, eine kleine Menge tut gut, zu viel davon ist schädlich. Ihr Vater war auch Katholik. Und das sind auch schon fromme Menschen, die in dem Buch vorkommen.
Ja, natürlich, fromme Menschen gehören zur Gesellschaft, wie Abergläubische, wie Atheisten, wie alle. Nebeneinander, einander respektieren, ist die einzige Möglichkeit, dass wir miteinander leben. Man muss Respekt haben, dass die Gläubigen Recht haben auf ihren Glauben. Also nicht jetzt die Hochnäsigkeit und Besserwisserei, was denkst du an solchen Märchen, also Jesus und ähnlich oder Mohammed und so. Das geht einem nicht an. Glaube oder nicht Glaube, aber lass der anderen auch wirklich. Die gehören zur Gesellschaft auch.
Und die Erzählung, die Geschichten werden auch von einer Kanzel erzählt, wie in einer Kirche oder Moschee.
Das ist Absicht. Glaube ich, dass der Autor hat das in Absicht gemacht, weil er ist im 19. Jahrhundert und wusste genau, die Akustik in der Kirche und in den Moscheen ist genial. Also die Kirchenbauer und Moscheenbauer wussten genau Bescheid, wie die Akustik dann bis zur letzten Reihe kommt, ohne Mikrofon. Wirklich, ich habe in Kirchen viel oft erzählt. In Speyer waren 600 Leute oder in Hannover auch. Und da reichen mit einem kleinen Mikrofon die letzten Reihen. Also. Und deshalb hat die Kanzel schon hier eine zentrale Rolle. Sonst wäre es unglaubwürdig, 300 Leute direkt vom Boden zu erzählen. Das versteht man nicht.
Geschichten können die vom Kummer gebeutelten Zuhörer in träumende Kinder verwandeln. Wie ist das möglich? Haben Geschichten magische Kräfte?
Ich sage Ihnen jetzt etwas Empirisches. Ich bin seit 40 Jahren am Erzählen. Bei jedem Abend, in jedem Abend merke ich, wie die Leute noch von der Arbeit, von der Familie kommen, noch ein bisschen verspannt und gespannt und ein bisschen ernsthafte Gesichter. Und dann nach 10 Minuten lehnen sie sich zurück und fangen an zu träumen. Das ist Erzählen, wenn das gut sein könnte. Das heißt, das Erzählen geht in die Seele, wenn man nicht predigt. Wenn man nicht predigt, sondern mit Humor. Ich habe einmal den Humor als der beste Schmuggler für Gedanken. Bevor sie sich zu sich kommen, haben sie schon eine Idee verinnerlicht, durch einen Witz, durch eine humorvolle Geschichte. Und so ist das doch für die Seele heilend. Also. Und doch also beeinflusst uns das Erzählen, das mündliche Erzählen.
Kommt auch in der Rahmenhandlung vor, dieser Satz. Ich liebe das Lachen, es ist der beste Schmuggler der Gedanken. Ist auch ein bisschen von Ihren Gedanken in dem Buch.
Sicher, das hat mir ein Journalist gefragt. Darf ich Sie fragen, ob Sie an Geschichten viel verändert haben? Ich habe gesagt, ja, das ist unvermeidlich. Das ist unvermeidlich, dass die eigene Erfahrung beim Übersetzen nicht hineinfließt. Zumal ich nicht ein Dokumentband übersetze. Das wäre wirklich nicht angebracht, dass man Dokumente wie Evangelium oder Koran oder auch wissenschaftliche Texte nach Lust und Laune verändert. Aber eine Erzählung, die mündlich vorgetragen wurde, gibt mir das Recht, auch ein wenig zu verändern.
Ein großes Problem des Buches ist, es geht ja um das mündliche Erzählen, auch um das Besondere des mündlichen Erzählens. Ist das nicht ein Widerspruch, die Geschichten, die vom mündlichen Erzählen aufzuschreiben?
Nein, das ist eine Variante, hat der Opa auch ihm gesagt. Im Schriftlichen hat das die Stärke, dass es vielschichtig wird. Im mündlichen Erzählen haben die nicht die Möglichkeit. Die Leute sitzen, sind angewiesen auf ihre Ohren, die können nicht zurückblättern, um zu sehen, wo ist das Philosophische, was meint er damit genau. Im Buch kann ich das. Das Mündliche lebt vom Augenblick. Lebt von diesen Berührungen des Herzens und des Geistes ganz momentan. Und das nimmt man mit. Muss man nicht ausführlich begründen und so weiter. Beim Schriftlichen geht das nicht. Dann erscheinen die Geschichten wie simpel. Ich habe einmal wirklich ein Selbstexperiment gemacht. Ich habe erzählt und dann das verschriftlicht, was ich erzählt habe. Das war ein bisschen zu oberflächlich. Aber für den Augenblick reicht das. Sie müssen nicht die Leute, die auf einem unbequemen Stuhl sitzen, noch quälen mit dem Quellen des Erzählens, mit der Vielschichtigkeit der Verwandtschaft. Das kann ich im Buch besser machen. Das Schriftliche hat seine Stärke und das Mündliche hat seine Stärke.
Das kann man auch erleben, wenn man eine Geschichte liest Und wenn man sie vorgelesen bekommt, wenn man sie vorgelesen bekommt, ist es auf einmal auch eine andere Geschichte.
Natürlich ist sie eine andere. Und das ist die Chance. Ich meine, das mündliche Erzählen ist immer mit einer Bedingung verhaftet. Die Grenze einer Geschichte ist die Grenze des Erzählers oder der Erzählerin selber. Wenn sie simpel ist, geht sie durch. Der andere macht satirische Wendungen. Der dritte macht philosophische Tiefen. Das ist ja die Grenze des Erzählers oder der Erzählerin.
Sie leben seit über 50 Jahren in Deutschland. Dieses Buch, so habe ich es gelesen, ist auch ein Sehnsuchtsbuch. In den Erzählungen lassen Sie eine eigene Welt, ein eigenes Land auch lebendig werden. Das Land Situdut heißt es. Das ist vielleicht auch ein Syrien, wie es sein könnte. Vielleicht das Syrien, wie Sie es sich als Kind Rafik Shami erträumt haben könnten, wie es aber nicht ist?
Vielleicht ist meine Antwort. Ihre kluge Frage ist sehr vielschichtig und sehr berührend. Ich bin immer auf der Suche nach einer Rückkehr in meiner Seele, das muss ich zugeben. Das ist ein Paradies, wo wir unsere Kindheit verbracht haben. Möge auch hart oder nicht hart sein, aber wenn man uns das verbietet, entwickelt sich das zu einer Idylle in unserer Sehnsucht. Die wird nicht stimmen, aber da hat man kein Mittel dagegen. Man ist hilflos dieser Idylle ausgeliefert, weil man ihm das verboten hat. Und man hat mir verboten, nach Syrien zu kommen und zu sehen, dass das alles jetzt miserabel geworden ist und so. Und da kämpfe ich gegen diese Miserabilität, gegen diese Hoffnungslosigkeit mit einer Hoffnung. Mit einer Hoffnung, dass eines Tages Demokratie herrschen kann, die Leute satt essen können, die Leute haben ihre Würde, was ja sehr, sehr weit liegen würde. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Und das Schreiben an diesem Buch war sicher auch wie eine Reise nach Syrien. Also keine reale Reise, aber ich kann mir vorstellen, vielleicht haben Sie sogar Musik dazu gehört, syrische Musik, oder?
Ja, ich höre immer Musik, die nonverbal ist, also keine Lieder, die lenken ab. Aber Musik ist für mich, die muss passen zum Thema. Die geben mir einen Mantel, dass ich meine Umgebung vergesse, wenn ich schreibe in meinem Büro. Ich will nicht die Nachbarn hören, ich will nicht die Autos hören, ich will mit meinen Helden leben. Und das ist Musik, ist ein sauberes Instrument dafür. Also ohne Musik würde ich nicht schreiben.
Nicht die großen Glücksmomente warten, sondern die kleinen glücklichen Augenblicke wie Mosaiksteine zu einem großen Glück zusammenfügen. Das ist auch ein Satz aus Ihrem Buch. Ich verspreche Ihnen viele glückliche Augenblicke, wenn Sie dieses Buch lesen. Fein webt Shami die Fäden, breitet einen wunderbaren Geschichtsteppich aus, gleichzeitig mythisch und modern, orientalisch und europäisch. So eine der vielen lobenden Rezensionen, die das Buch schon bekommen hat, dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Wenn du erzählst, erblüht die Wüste. So heißt das Buch. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 570 Seiten, kostet 26 €. Vielen Dank, Rafik Shami.
Danke Ihnen.